aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Jan Wenker, Group Director Sustainability und Innovation bei der Brüninghoff Group. Vom gelernten Tischler über ein Studium der Holzwirtschaft bis hin zur Promotion im Bereich Nachhaltigkeit. Sein Weg verbindet Handwerk, Wissenschaft und strategische Unternehmensführung. Dies verbindet er mit 6 Kolleginnen und Kollegen in seiner Abteilung, um an den Zukunftsthemen und damit an der Zukunft der Gruppe zu arbeiten. Mit ihm sprechen wir heute über die Frage, wie baut man die Zukunft nachhaltig, hybrid und zirkulär? Wir tauchen ein in Themen wie nachhaltige Unternehmensstrategie, kreislauffähige Bauteillösungen, Innovation im Mittelstand und die politischen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Bauwende. Freuen Sie sich auf ein Gespräch voller Praxisbeispiele, strategischer Einordnung und inspirierender Impulse. Für alle, die wissen wollen, wie wir die Bauwirtschaft zukunftsfähig machen können und wie dies in einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen bereits heute funktioniert. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen. Hallo Jan, hallo Martin. Schön, dass wir heute hier in dieser exklusiven kleinen Runde beisammen sind. Ich freue mich aufs Gespräch.
Hallo zusammen. Ich freue mich ebenfalls. Danke für die Einladung und dann plaudern wir jetzt mal los.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich freue mich auch aufs Gespräch und los geht's.
Jan, jetzt haben wir mit dir jemanden da, der als Group Director Sustainability und Innovation in der Brüninghoff Group verantwortlich ist für ein Portfolio an Themen. Und ich würde eigentlich gerne mal anfangen mit dem Punkt, wie kommt man dahin? Man startet ja im Regelfall seine Berufslaufbahn nicht dort. Und ich würde gerne verstehen, wie dieser Weg so gegangen ist. Ich glaube, du hast mal mit einer Tischlerlehre angefangen. Das ist vielleicht nicht der direkte logische Weg, um dann in diese Position zu kommen, oder vielleicht doch? Also nimm uns doch bitte mal mit.
Also ein logischer und folgerichtiger Weg war das vermutlich nicht. Ich habe tatsächlich nach dem Abitur eine Ausbildung zum Tischler gemacht, auch in einer Firma, die ich mir bewusst ausgesucht hatte, sehr vielseitig aufgestellt im Bereich Innenausbau, aber auch Massivholzmöbelfertigung, auch vor 20 Jahren. Ich habe also 2005 die Ausbildung gestartet, schon eher außergewöhnlich, dass man sich auf Massivholz spezialisiert hat. Und ich habe dann im Anschluss Holzwirtschaft in Hamburg studiert. Habe also im Bachelor und Master dann im Prinzip nochmal ein spezifisches Materialwissen, verfahrenstechnisches, aber auch betriebswirtschaftliches Wissen, also diese Kombination Holzwirtschaft draufgesattelt. Und dann habe ich mich schlussendlich während meiner Promotion intensiv um Nachhaltigkeitsbewertung, Ökobilanzierung von nachwachsenden Rohstoffen gekümmert. Das ging damals auch schon nicht nur um Möbel, sondern auch um Fertighäuser, sodass da also die erste Brücke zur Bauwirtschaft geschlagen war. Und dann bin ich tatsächlich mehr oder weniger zufällig zur Brüninghoff Group gekommen im Jahr 2017 über einen Artikel im Holzzentralblatt über das damals höchste Holzhybridgebäude in Nordrhein-Westfalen, das H7 in Münster. Das war so ein spannender Artikel, den musste ich natürlich in Hamburg am Schreibtisch durchlesen und habe mir hinterher gedacht, da schaue ich doch mal, was Brüninghoff so tut. Und über diese Initialzündung ist es dann über eine Initiativbewerbung dazu gekommen, dass ich mich mit Produktentwicklung und Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen durfte. Fairerweise muss man sagen, Nachhaltigkeitsfragen im Baubetrieb im Jahr 2017, das waren noch so wenige, da kam hier und da mal irgendwie ein Hinweis. Das war so ein Nebenhergeschäft. Das hat sich natürlich deutlich gewandelt. Wir haben dann ja irgendwann auch die Abteilung für Nachhaltigkeit und Innovation, jetzt Sustainability and Innovation, gegründet, sodass wir das also dann deutlich intensiviert und professionalisiert haben.
Also erstmal ist mir das natürlich sehr sympathisch, wenn man in Hamburg studiert hat. Das spricht auf jeden Fall schon mal für eine Qualität, die da ist, und für eine kluge Entscheidung. Und so wie du es gerade schilderst, versteht man sofort, dass es vielleicht doch ein ganz logischer Weg gewesen ist und wie das dann so sein kann. Und man erkennt natürlich auch, genauso wie wir versuchen hier mit dem Podcast bestimmte Themen einfach sichtbar zu machen, dass seinerzeit dann offensichtlich dieser Artikel deine Aufmerksamkeit bekommen hat und dass dieser Artikel dich dann in diesen Weg hineingelockt hat. Also vielleicht ist das ein Thema auch, dass wir nachher nochmal zurückkommen, aber gerade auch Menschen zu begeistern für die Branche hat damit zu tun, dass man Dinge sichtbar macht und dass man spannende Projekte sichtbar macht. Da wollen wir nachher gerne tiefer drüber sprechen, auch welche spannenden Projekte ihr jetzt in der Gruppe bearbeitet. Und irgendwie versteht man natürlich auch, wie du jetzt in diesem Bereich gegangen bist und der mit dir und du mit ihm gewachsen bist. Kannst du uns da mal sagen, was ist da jetzt der heutige Stand der Position? Wie nimmst du das wahr? Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch noch mal ein paar Worte zur Brüninghoff Group sagen, weil der Kontext ja, glaube ich, doch auch wichtig ist. Warum braucht man so einen Bereich Nachhaltigkeit und Innovation im Unternehmen und wie macht ihr das im Moment?
Richtig, genau. Also die Brüninghoff Group Stand 2025 besteht aus 6 Gesellschaften aus den Bereichen Planen, Produzieren, Bauen und Energiedienstleistungen. Wir haben circa 700 Kolleginnen und Kollegen und wie du es eigentlich gerade schon sagtest, Christian, das ist sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, nicht nur personell, sondern auch inhaltlich. Als ich 2017 angefangen bin, war ich so ungefähr Nummer 485, hat sich also auch personell stark entwickelt, aber auch in der Gruppe insgesamt. Also wir haben in der Zwischenzeit dann unseren Bereich integrale Planung ausgegründet in die Planside, wo wir also ein Generalplanungsbüro mit Architektur, Konstruktion, Bauphysik, Tragwerksplanung, aber auch TGA-Planung, also wirklich einen veritablen Generalplaner in der Gruppe haben mittlerweile. Über die Brüninghoff Energy Solutions das ganze Thema Energiekonzeption, regenerative Energien planen und umsetzen können mit verschiedenen Fertigungseinheiten, Brüninghoff Holz, Brüninghoff Betonfertigteilwerk, entsprechend auch im Bereich Vorfertigung und Bauteile stark geworden sind, dass wir also inhaltlich auch uns stark diversifiziert und gewachsen sind. Da sind wir jetzt auf einem guten Niveau angekommen, planen also nicht personell großartig zu wachsen, sondern jetzt tatsächlich inhaltlich doch noch deutlich eine Schippe draufzulegen. Und da darf ich natürlich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus Sustainability and Innovation, mit mir sind wir 6, groß dran mitwirken, dass wir also entsprechend über unser Innovationsmanagement zum Beispiel da tatsächlich unsere Produkte und Bauteile auch fit für die Zukunft machen.
Kannst du vielleicht, bevor wir da etwas tiefer einsteigen, nochmal sagen, ihr seid, glaube ich, ungefähr 50 Jahre alt als Gruppe, ja, oder etwas über 50 Jahre alt als Gruppe. Welchen Anteil haben jetzt diese neuen Geschäftsbereiche? Also mit deiner Person ist da ja praktisch dann auch ein neues Thema ins Unternehmen gekommen. Wie hat sich das so entwickelt über die 50 Jahre? Womit hat das angefangen und wie haben sich die Anteile verschoben?
Genau, also vor 50 Jahren, jetzt sind es schon 51, 1974 hat Josef Brüninghoff eine Bauschreinerei gegründet. Also die Ursprünge gehen tatsächlich auf den Werkstoff Holz zurück. Mhm. Das hat sich dann entwickelt auch über Fertigungen für Betonfertigteile, Stahlbau und Aluminiumbau. So in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind die entsprechend dazugekommen. Der Fokus wurde dann zunehmend verlegt auch auf schlüsselfertige Gebäude. Während man anfangs in Konstruktionen und Tragwerken unterwegs war, ist man dann irgendwie nach der Jahrtausendwende verstärkt in den Bereich schlüsselfertig eingestiegen. Ursprünglich aus dem Bereich weitgespannte Hallentragwerke ist dann Industrie- und Gewerbebau dazugekommen, Büro, Verwaltungsgebäude und tatsächlich seit gut 10 Jahren der Bereich mehrgeschossiges Holz und Holzhybrides Bauen. War man vorher eher in den weitgespannten Themen unterwegs, ist man jetzt sowohl in der Weite wie auch in der Höhe unterwegs. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der da ganz, ganz wichtig ist im Bereich Produktentwicklung. Denn das wirkliche mehrgeschossige Bauen mit Holz, sagen wir mal so Richtung Gebäudeklasse 4, 5 oder gar Hochhäuser, das ist ja auch noch nicht wirklich älter als 10 Jahre. Und da ist natürlich auch noch eine Menge Innovation und Entwicklungsarbeit an der Stelle notwendig. Und die Anteile haben sich natürlich jetzt in den letzten Jahren auch stark verschoben. Also wenn es, ich sag mal, anfangs sehr, sehr hallenbaulastig war, sind dann irgendwann die Vorfertigung von Komponenten auch über die Brüning auf Holz dazugekommen. Und das Mehrgeschossige hat sich mittlerweile sehr stark entwickelt, sodass wir also dann jetzt fast ungefähr eine 50-50-Aufteilung haben zwischen Industrie- und Gewerbebau und Bauteilfertigung und mehrgeschossigen Bauen. So ungefähr. In die Richtung geht's. Da ist es noch nicht ganz, aber der mehrgeschossige Teil legt sehr stark zu.
Spannend, dass das Thema Holz sich so durchgeschleift hat über die ganzen Jahre und trotzdem, obwohl man bei dem Ursprungsthema praktisch geblieben ist, sich darum herum eine ganze Reihe neuer Kompetenzen entwickelt haben. Also ein ganz gutes Thema, dass man auch Innovation nicht immer so verstehen muss, dass man alles über Bord wirft, was man mal gemacht hat, sondern dass man vielleicht auch um diesen Kern herum denkt und sich weiterentwickelt und da offen ist, auch neue Wege zu gehen. Spannend.
Mhm. Ja, ich finde auch gerade in dem Zusammenhang, Christian, wenn ich das aufgreifen darf, dass man durch das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung im Baubereich, den Baustoff Holz, ich sage jetzt nicht wiederentdeckt, aber ich glaube, man meint so, versteht ein bisschen, was ich damit meinen will, dass man jetzt ja keinen komplett neuen Baustoff entwickelt hat, sondern auch vielleicht nochmal auf das zurückschaut, was vielleicht früher schon mit Holz gebaut wurde, was man dann aus gewissen Gründen auch zwischendurch einfach mal hat sein lassen. Also man merkt auch da, Innovation bedeutet nicht immer nur, was komplett Neues zu erfinden, sondern vielleicht auch schon bekannte, vielleicht auch manchmal in Vergessenheit geratene Dinge wieder hervorzuholen, zu optimieren und zu adaptieren. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Gesichtspunkt, weil man oft denkt, naja, wofür brauchen wir noch Innovation? Ist doch alles schon erfunden. Ja, es ist vielleicht vieles schon da, aber noch nicht für die Anforderungen der heutigen Zeit entsprechend angepasst. Und ich glaube, da gibt es neben Holz oder aber auch im Holzbereich noch viel Möglichkeit, dass wir Dinge, die schon mal gedacht wurden, jetzt nochmal umdenken und weiterentwickeln.
Naja, du sprichst ja jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit hier an. Das ist ja auch eigentlich ein uraltes Thema der Menschheit. Ja, wir sind immer sehr nachhaltig gewesen, weil wir einfach ganz knappe Ressourcen hatten, mit Dingen umzugehen. Und ich glaube, wir haben es dann eine Zeit lang mal vergessen oder verdrängt, weil vieles mal mit neuen Technologien leichter ging. Und jetzt besinnen wir uns auf viele Dinge zurück und heben die auf ein neues Level und fassen das auch in Normen und Begrifflichkeiten, die man wahrscheinlich, wenn man mit jemandem sprechen würde, der vor 100 Jahren gelebt hat, alle auf Unverständnis stoßen würden. Und es wäre eigentlich interessant, das alles in ganz normale Begriffe wieder zu übersetzen, wie man es damals genannt hätte. Da wollte ich jetzt nicht zwischengrätschen, Martin.
Ja, was mich dabei interessiert, jetzt haben wir auch über die Brüninghoff Group gesprochen, auch über die Struktur, auch die Größe. Trotzdem ist es ja für ein Unternehmen der Größe nicht selbstverständlich, mit dir 6 Personen im Bereich Innovation und auch, steht ja extra auch mit in der Beschreibung der Abteilung, Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Warum sagst du, warum sagt ihr, dass es so wichtig ist, sich mit den beiden Themen zu beschäftigen, mit allem, was da dran hängt?
Weil das aus unserer Sicht Zukunftsthemen sind. Also wenn mich jemand fragt, was ich den ganzen Tag mache mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung und ich ein bisschen salopp drauf bin und auf hoher Flughöhe dann einfach antworte, wir arbeiten daran, dass Brüninghoff auch den 100. Geburtstag feiert, dann ist das zugegebenermaßen eine sehr hohe Flughöhe, aber im Kern nicht falsch. Also die 6 Kolleginnen und Kollegen mit mir zusammen und den 694 anderen, also wir machen das natürlich nicht isoliert. Mhm. Wir schauen, dass wir entsprechend Trends erkennen, auf Trends reagieren natürlich auch mit unserer Produktentwicklung. Unser Innovationsmanagement war anfangs sehr stark auf Produkte fokussiert. Produzierendes, bauausführendes Unternehmen, da ging es immer um Fertigteile, die am Kranhaken hängen. Gerne natürlich auch in hybrider Kombination der Werkstoffe. Denn wir sind ja materialoffen, Holz, Stahl, Stahlbeton und Aluminium. Material-Bashing liegt uns nicht. Wir packen das Material dahin, wo es tragwerksplanerisch ökologisch, wirtschaftlich, bauphysikalisch einfach Sinn ergibt. Mhm. Und genau, da ist natürlich dann damals 2017, damals war meine Funktion Produktentwickler für nachhaltiges Bauen, also dieser Fokus schon ganz klar auch kombiniert, dann entsprechend da für Zukunftsfähigkeit zu sorgen an der Stelle. Und das hat sich natürlich dann auch ja, inhaltlich entwickelt, personell entwickelt. 2017 eine Vollzeitstelle in der Produktentwicklung in einem mittelständischen, inhabergeführten Bauunternehmen war damals noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Also auch wenn ich auf Konferenzen unterwegs war, hat man selten Leute getroffen, die sich in der Bauwirtschaft Vollzeit um Produktentwicklung und Innovation kümmerten. Und das ist mittlerweile ein bisschen verbreiteter. Also gibt es hier und da schon vermehrt zu beobachten. Und genau, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, das zeigt uns natürlich auch, wie wir im Markt dann mittlerweile wahrgenommen werden. Das hat sich natürlich auch sehr stark verändert.
Also diese Entwicklung, auch wie du es beschreibst, führt mich im Prinzip als Steilvorlage zu meiner nächsten Frage. Weil es ist ja so, so lese ich das jetzt zumindest daraus, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit personell zu besetzen, auch mit Ressourcen zu hinterfüttern, aus einer eigenen intrinsischen Motivation herausgetan habt und nicht, wie ich glaube, dass es bei vielen passiert ist, dass sie gehört haben, oh mein Gott, demnächst seid ihr berichtspflichtig und ihr müsst dann CO2-Bilanzen und Co. aufstellen, Nachhaltigkeitsberichte, und dadurch wurde gesagt, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der diesen Papierkrieg in irgendeiner Form führt, ohne eine tatsächliche intrinsische Motivation. Beim einen oder anderen ist dann vielleicht dadurch eine solche Motivation entstanden. Aber das ist so die Frage, die sich jetzt ja viele stellen. Man hat das Gefühl, dass manche jetzt überlegen, können wir die Rolle rückwärts machen? Sollen wir die Rolle rückwärts machen? Weil die Thematik der Berichterstattung, Nachhaltigkeitsberichte ja so ein bisschen aktuell die Handbremse gefühlt gezogen wird. Und man sagt, naja, kommt es. So schlimm ist es doch nicht. Komm, wir lassen ein bisschen was davon sein. Wie beurteilst du das Thema? Ob es trotzdem noch wichtig ist, sich mit dem Thema zu befassen? Oder was rätst du den Kolleginnen und Kollegen, ohne dass du denen jetzt zu viel Know-how mitgibst, warum sollen sie jetzt nicht aussteigen aus dem Thema?
Also, wenn wir jetzt mal alle Grünfärberei und Romantik weglassen, mal zu den harten Fakten kommen, was jetzt natürlich auch das Thema Klimawandel, was ja am präsentesten ist, anbelangt. Es wird ja schon ungemütlich. Bei uns ein bisschen weniger als in anderen Teilen der Erde, aber auch wir merken das ja schon. Entweder regnet es wochenlang gar nicht oder wir haben Starkregen, der alles überflutet. Die Themen Extremwetterereignisse kommen ja hier auch schon an. Das heißt also, abseits aller Grünfärberei ist natürlich die ökologische Dimension aus dem Nachhaltigkeitsbericht neben der ökonomischen und sozialen eine Grundvoraussetzung, wenn irgendwie Enkel- und Urenkelgenerationen auch noch halbwegs vernünftig hier leben wollen. Und wir in der Baubranche haben dann natürlich durch die hohe Menge an Materialien, die wir verarbeiten, und Anteile an Abfallströmen und CO2 sind ja hinlänglich bekannt, dass wir da irgendwie beim Abfall deutlich über 50% liegen, beim CO2, je nachdem, ob man Gebäudebetrieb mit reinrechnet oder nicht, auch irgendwie bei Mitte 30%. Das sind ja wahnsinnige Zahlen. Allein dadurch begründet, dass Bauen so materialintensiv ist. Eigentlich werkstoffunabhängig. Da werden LKWs über LKWs an Material auf die Baustelle gekarrt. Das ist einfach Tonnen über Tonnen und da haben wir entsprechende CO2-Mengen dahinter stehen. Das ist natürlich was, das können wir auch nicht wegdiskutieren. Und aus der Verantwortung kommen wir auch nicht raus, ob wir jetzt berichten müssen oder nicht, ob wir es ausrechnen müssen oder nicht. Das ist einfach mal so, wie es ist. Die Verantwortung müssen wir tragen, da müssen wir uns stellen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch eines über die ökologische, ökonomische und soziale Dimension, was natürlich auch Prozesse und Entscheidungen im Unternehmen steuern kann. Das heißt, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ist für uns kein Papierkrieg. Klar, bei den über 1000 ESS-Datenpunkten ist es natürlich für den Mittelstand nicht einfach, die zu ermitteln. Beim einen oder anderen fragt man sich schon, ob das in der Detaillierung gerade hilfreich ist. Aber grundsätzlich ist eine KPI-Ermittlung ja auch ein Steuerungsinstrument. So, das ist in wirtschaftlichen Belangen die Finanzberichterstattung. Da fragt keiner mehr, ob er irgendwie einen Lagebericht abgeben muss oder nicht. Würde auch keiner auf die Idee kommen, wenn er das nicht mehr müsste, ein Controlling irgendwie fallen zu lassen, weil es einfach ein Unternehmenssteuerungsinstrument ist. Und so begreifen wir entsprechend auch die ganzen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir berichten freiwillig. Wir haben auch sehr offensiv Kritik geübt an der Omnibusverordnung Anfang des Jahres, haben das auch öffentlich getan. Für uns hat die Omnibusverordnung, also Entlassung aus der Berichtspflicht für viele mittelständische Unternehmen, also die Grenze der Berichterstattungspflicht ist ja von 250 auf 1000 Mitarbeitende erhöht worden. Das heißt, ganz großer Teil der Unternehmen, die sag mal, um Weihnachten noch berichtspflichtig waren, ans Ostern dann nicht mehr. Da war sehr viel Irritation auch, nicht nur in der Baubranche, sondern insgesamt im Mittelstand. Und für uns war sofort klar, auch in der Abstimmung mit der Geschäftsführung, da musste kein Geschäftsführer überzeugt werden. Wir hatten eine Stunde Termin angesetzt, nachdem Omnibus veröffentlicht war. Das hat ungefähr 4 Minuten gedauert, bis klar war, das hat auf uns überhaupt keine Auswirkungen. Wir machen genauso weiter und das werden wir auch kommunizieren. Und wir sind jetzt gerade kurz vor der Finalisierung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts, sehr eng angelehnt an die ESRS und GRI-Standards, also die beiden sehr komplexen globalen Berichtsstandards, weil wir einfach von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind. Wir setzen uns Ziele, die monitoren wir. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir diese Ziele dann entsprechend erreichen werden.
Das trifft ja auch, Martin, so unsere Philosophie. Wir sagen ja einerseits auch, da hast du eben angefangen, weil die Branche ein großer Teil des Themas ist, ist es auch automatisch so, dass wir ein großer Teil als Branche der Lösung sein können und damit auch müssen, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Wir haben Hebelwirkung mit dem, was wir tun in der Branche und wenn man Hebel bewegen will, dann sollte man sich überlegen, in welche Richtung und wie, also steuern. Und das kann ich nur, wenn ich bestimmte Daten einfach vorliegen habe. Ich will nicht, jeder, der sein Navi im Auto anschaut, wird das als Normalmensch gar nicht bestreiten. Und genauso ist es ja im Unternehmen auch. Ich steuere mit Finanzkennzahlen, aber ich steuere eben auch, wenn ich weitere Aspekte habe, Themen wie Qualität und Nachhaltigkeit eben auch über Daten. Punkte, die ich erfassen muss. Also ich glaube eigentlich, wenn man mal diese ganzen Begrifflichkeiten und Verordnungen und Gesetze, die ja vielen die Nackenhaare auch hochtreiben, außen vor lässt, ist das ganz viel gesunder Menschenverstand und ist das auch ganz viel betriebswirtschaftliche Klugheit unternehmerisch. Und das sieht man hier auch, ein mittelständisches Unternehmen sagt, naja, das ist für uns ein Steuerungsinstrument, da sehe ich gar keinen Widerspruch oder gar keine zusätzliche Pflicht. Wir können über ein paar Punkte diskutieren, das mag immer so sein, aber im Grundsatz ist es für uns ein Mehrwert, der sich für uns erklärt, egal ob wir das jetzt berichten müssen oder nicht, weil wir halten die Richtung so oder so für sinnvoll. So würde ich das mal mitnehmen und finde auch, ich finde es schön, dass du uns zeigst, wie dieser Entscheidungsweg dann auch war. Das spricht ja dafür, dass deine innere Haltung dahinter steht, die da ganz klar ist, völlig frei von irgendwelchen, also da ist nicht die Sektflasche aufgemacht worden, weil man gesagt hat, Gott sei Dank, jetzt können wir das lassen und die halbe Abteilung bei euch, die können wir jetzt auch einsparen.
Ja. Nein, das nicht, im Gegenteil. Das hat jetzt auch mit Trotz nichts zu tun, dass wir da jetzt diese Jetzt-erst-recht-Haltung an den Tag gelegt haben, sondern wirklich diese inhaltliche Sinnhaftigkeit. Und das ist auch der Grund, warum wir Omnibus für falsch halten. Also das pauschale Entlassen aus der Berichtspflicht. Richtig wäre gewesen, die Komplexität der Berichtspflicht an der einen oder anderen Stelle zu reduzieren. Denn das muss man auch sagen, wir also mit 700 Kolleginnen und Kollegen und einer Abteilung Sustainability and Innovation, einer Kollegin, die sich seit Anfang 2023 ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung kümmert. Für uns wäre auch die Berichtspflicht nach CSRD mit den aktuellen ESRS-Kriterien managebar, handelbar gewesen. Für vielleicht einen Mittelstand, der noch deutlich kleiner ist, diese Ressourcen so nicht vorhält, wäre da vielleicht an Grenzen gestoßen. Das heißt, die Pflicht beibehalten, aber die Komplexität und den Umfang an der anderen Stelle mit Augenmaß zu reduzieren. Das wäre richtig gewesen. Aber nicht zu sagen, ja, da müsst ihr halt gar nicht mehr.
Bin ich komplett bei dir, weil wenn man es für richtig hält, ja, das Unternehmen in diese Richtung denken, und wenn man mal anschaut, wie viele Unternehmen in der Größenordnung haben wir denn, ja, da hat man jetzt gedacht, gut, wir schneiden da ab, dann entlasten wir sehr viele, dann haben wir Ruhe. Wenn man es mal so verkürzt sagt, führt ja dazu, dass genau bei vielen dieses Denken einsetzt, ach, ist doch nicht mehr wichtig. Und das ist ja falsch. Wichtig bleibt es. Und vielleicht muss man eben langsam dahin kommen, ja, den kleineren Unternehmen die Möglichkeit geben, auch größere Unternehmen zu werden, indem man solche Pflichten dann mitwachsen lässt mit Größe und Komplexität der Themen und sie aber von Anfang an klug verankert im Unternehmen und zur Selbstverständlichkeit macht.
Bleibt ja noch aus einem anderen Punkt wichtig. Nicht nur, weil wir das jetzt für eine interne Unternehmenssteuerung cool finden. Es bleibt ja auch wichtig, weil der Finanzsektor ja weiterhin KPIs erfassen und auch berichten muss. Das heißt, spätestens mittelbar werden diese Fragen ja doch wieder gestellt.
Genau.
Um über finanzierende Kreditinstitute und Ähnliches. Also da kann man jetzt auch drehen und wenden, wie man möchte. Da ist jetzt vielleicht ein Aufatmen eingetreten, aber die Fragen werden sehr, sehr kurzfristig auch wieder an die Leute gerichtet werden, kurzfristig aufgeatmet haben.
Also ich bin mir sicher, auch wenn man von Megatrends ausgeht, dann haben wir hier einen Megatrend. Das geht nicht wieder weg. Wir sehen natürlich im Moment international, dass da auch wieder andere Staaten auf die Bremse gehen und dass man ein bisschen Gas aus dem Thema rausnimmt. Leider. Aber das Thema wird nicht weggehen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen jetzt denke, Gott sei Dank, ich muss mich darum nicht mehr kümmern, habe ich aus unterschiedlichsten Gründen, glaube ich, mit Zitronen gehandelt. Also die Banken, das ist die eine Seite. Aber wenn wir ehrlich sind, ist auch die Verbraucherseite natürlich die, die mittelbar mehr und mehr einfordern wird, dass diese Dinge laufen. Also die ganz banalen Beispiele: im Unternehmen bewirbt sich ein junger Mensch und das Unternehmen sagt, wir sind weitgehend papierlos, und der guckt sich im Büro um und sagt, das sieht hier aber nicht so aus, ich glaube, hier will ich doch nicht arbeiten. Das ist kein ausgedachtes, sondern ist ein reales Beispiel, so passiert bei einem meiner Kunden. Also diese Generation wird auch, wenn sie dann irgendwann ein Haus baut, darauf schauen, wie arbeitet dieses Unternehmen, mit welchen Werkstoffen arbeitet das Unternehmen, wie ist die Philosophie, möchte ich dort arbeiten, möchte ich mit denen bauen. Also das Thema, dem entkommen wir nicht, denn es bleibt richtig, wir müssen uns darum kümmern, dass die Welt, in der wir leben, auch noch lebenswert ist. Die Welt interessiert es ja nicht, in welchem Zustand sie ist, aber uns Menschen und Tiere interessiert es.
Vielleicht, ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, Christian. Du hast gesagt, ja, wenn sich neue Leute im Unternehmen bewerben. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt als Unternehmen mir auch auf die Fahne schreibe, innovativ zu sein und nachhaltig zu sein. Man kennt immer so das Gegenbeispiel, ja, wo Leute dann auch gerne mal fragen, also aktuell ist ja die Rüstungsindustrie stark am Boomen, und dann gibt es manche, die sagen, na, wie kann man denn freiwillig bei so einem Unternehmen arbeiten, ja, aus entsprechenden Gründen. Jetzt mal die Gegenfrage: Merkt ihr denn dadurch, dass ihr euch positiv besetzte Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation auch auf die Fahne schreibt, sind die Leute auch noch stolzer, ich sage jetzt mal platt, abends in der Kneipe zu sagen, ich arbeite bei der Brünninghoff Group? Also merkt man da, dass dieses, also Employer Branding, wenn man es neudeutsch sagen will, da auch nochmal ein Nebeneffekt der eigenen Arbeit ist?
Aber definitiv. Das merken wir auf jeden Fall. Denn wir bekommen auch Bewerbungen von jungen, aber auch älteren Menschen, die, glaube ich, ohne diesen Fokus nie auf uns aufmerksam geworden wären oder sich auch für uns interessiert hätten. Die Fragen, die ihr eben auch schon in den Raum geworfen habt, die junge Leute stellen, die merken wir auch im westlichen Münsterland, ländlich geprägt. Da wird schon gefragt, wie geht ihr mit Kolleginnen und Kollegen um? Wie schaut es aus im Bereich soziale Förderung, Integration, Diversität? Das sind Themen, die sind nicht an den Haaren herbeigezogen, die prasseln auf uns ein. Deswegen haben wir neben Sustainability and Innovation auch einen Bereich People and Culture, wo wir also ganz gezielt nicht nur klassisches HR machen, sondern wirklich auch Förderung. Wir haben eine hauseigene Akademie mit Fortbildungsmöglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen. Wir haben strukturierte Feedbackgespräche, wo wir auch individuelle Förderungen, Weiterbildungen entsprechend dann an Kolleginnen und Kollegen herantragen. sodass wir also in dieser Kombination aus People and Culture und Sustainability and Innovation, wir arbeiten auch im Operativen sehr, sehr, sehr eng zusammen, wirklich auch in der Außenwahrnehmung, wie du es eben gesagt hast, Martin, im Neudeutsch, im Employer Branding, natürlich sehr große Fortschritte gemacht haben. Das ist definitiv so.
Ich möchte gerne noch mal etwas tiefer einsteigen in das Thema Innovation oder Innovation, wenn wir es Neudeutsch dann benennen wollen. Ich glaube, aus dem Gespräch bisher kann man schon sehen, Innovation zieht sich ja bei euch im Unternehmen schon viele Jahre durch. Und auch deine Position ist im Grunde ja aus einem solchen Gedanken dann geboren worden und entstanden, weil man diese Themen für notwendig hält und wichtig hält und sie vielleicht hier nochmal verstärkt und weiter professionalisiert und mit Ressourcen ausstattet. Kannst du da nochmal sagen, wie sich das bei euch im Unternehmen auswirkt im Thema Agilität, Wettbewerbsfähigkeit? Also was macht das mit so einem Unternehmen, dass man das thematisch also wirklich auch unterlegt? Und in dem Zusammenhang wäre natürlich spannend zu erfahren, wie bei euch das Innovationsmanagement denn so praktisch funktioniert. Das ist ja so ein schönes Wort. Und wenn man irgendwo jemanden fragt, seid ihr innovativ im Unternehmen, da wird ja nie jemand sagen, nein, sind wir nicht. Bloß was dahinter steht, hinter dem Begriff, welche Professionalität, welcher Prozess und wie man da herangeht, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und ich würde gerne hier unseren Hörerinnen und Hörern auch mal einen Blick durchs Fenster bei euch ermöglichen, um auch Anregungen dafür zu geben, wie kann man denn das machen?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch was sich entwickelt hat. Die ersten 2-3 Jahre war ich im Bereich Produktentwicklung zwar in Vollzeit, aber noch alleine unterwegs, bis wir dann im Rahmen der Entwicklung der Unternehmensstrategie, also wir haben nicht nur eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern auch eine übergeordnete Unternehmensstrategie, die sich jetzt natürlich einbettet, das Thema Produktentwicklung dann eine Stufe höher gehoben haben ins Bereich Innovation und Innovationsmanagement und haben dann also schon bereits 2019, 2020 einen Innovationsmanagement-Prozess maßgeschneidert für Brüninghoff. Der ist jetzt nicht bei Null erfunden worden. Es gibt wunderbare Literatur zum Innovationsmanagement und den entsprechenden Prozessen, aber wir haben den entsprechend auf uns gecustomized, auch mit einer externen Beratung. Also wir sind in vielen Dingen, sind wir selber gut und sind da auch sehr selbstbewusst, aber man hat natürlich nicht die Weisheit in allen Bereichen mit Löffeln gefressen und gerade im Bereich Innovationsmanagement haben wir uns dann auch externe Beratung geholt und haben dann einen Innovationsprozess aufgesetzt mit 7 Phasen, der ganz klar von der Initialisierung bis zur Markteinführung geht. Also eine Innovation ist kein Selbstzweck, die soll nicht in der Schublade verschwinden, sondern die muss an den Kunden. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass sie ein Problem vom Kunden oder der Kundin lösen muss. Also der Kundenfokus ist da ganz, ganz wichtig. Gerade vielleicht auch in der Baubranche, wenn man auch viel mit Ingenieuren unterwegs ist, man ist immer sehr stark im Technischen. Wie schraube ich eine Fassade jetzt genau an die Stütze? Das ist super wichtig, aber im Innovationsprozess ein nachgelagerter Schritt. Wir schauen also über die Aufrufe zur Innovation, dass wir in strategisch wichtigen Feldern für das Unternehmen ganz gezielt unsere Kolleginnen und Kollegen, und da meinen wir wirklich alle 700 und nicht nur die, die sich da hauptamtlich drum kümmern, aktivieren, um Ideen zu generieren. Das heißt also, wir streuen.
Ich muss da kurz mal einhaken, weil das sind zwei, drei Gedankenpunkte, die wir hier nochmal festhalten müssen. Also ich finde einerseits Professionalisierung im Mittelstand, Martin, das ist ja auch ein Thema, das ist uns wichtig. Ihr holt euch Beratung dazu. Und das sage ich nicht nur, weil Martin und ich in dem Bereich auch unterwegs sind, aber ich finde, jeder Profisportler holt sich jemanden dazu als Trainer oder Berater, vielleicht nicht Vollzeit, aber phasenweise, wenn man sagt, ich habe hier irgendwo ein Thema und brauche da einen Durchbruch. Ich appelliere da wirklich auch an den Mittelstand, professionell mit so einem Thema umzugehen und zu sagen, wir haben da ein Thema, wir müssen die Welt nicht neu erfinden, aber wir holen uns da einen Sparringspartner für das Thema, damit wir da schneller, zielgerichteter vorankommen und besser werden. Der zweite Punkt, den ich bemerkenswert im wirklichen Wortsinne finde, ist, dass ihr hier von Kunden sprecht und von Kunden denkt und dieses Thema Innovation Richtung Kunde ausrichtet. Auch das ist nicht überall selbstverständlich. Manchmal denkt man so an diese etwas verschrobene Tüftler- und Träumerabteilung, die da vor sich hin werkelt, viel Geld kostet und keiner weiß so richtig, was kommt dabei raus. Also auch hier ganz klar das zu strukturieren, auf den Kunden auszurichten und zu sagen, was bringt es dann für den Kunden, was bringt es für den Markt und wie wird das am Ende auch wirtschaftlich interessant und wie ist es dann auch erklärbar? Und den dritten Punkt, du hast auch gesagt, das fing nicht von sofort an und ging von 0 auf 100, sondern das ist gewachsen, dass ihr auch hier eure Mitarbeiter schafft, in Summe mit einbezieht in dieses Thema. Also Innovation, sage ich immer, ist keine losgelöste Abteilung. Innovation ist ein Thema der Kultur im Unternehmen. Und das kann man professionalisieren und institutionalisieren in einer Abteilung, aber es muss verankert sein im Unternehmen. Das wollte ich gerne nochmal herausstellen, weil das sind, glaube ich, drei Punkte, die in vielen Unternehmen, die ich kenne, auch nicht immer so ausgeprägt vorhanden sind, die aber extrem wichtig für den Erfolg sind.
Definitiv. Und um das mal als Beispiel zu nennen, also seit 2020 haben wir den Innovationsprozess. Wir starten einen Aufruf pro Jahr. Das ist also unser Ziel. Und 2020, der erste Aufruf war Sanierung mit vorgefertigten Elementen. Wir sind stark in der Vorfertigung. Jetzt spricht jeder von seriellem Sanieren seit gut anderthalb, zwei Jahren. Damit sind wir 2020 eingestiegen, haben da auch wirklich funktionierende Konzepte, hochwirtschaftliche Konzepte entwickelt, die so punktuell mal auf Interesse gestoßen sind. Aber so richtig zum Durchbruch gekommen sind die wirklich erst seit ungefähr zwei Jahren, als natürlich auch eine entsprechende Förderung aufgelegt worden ist und das Thema dann in aller Munde war. Und das ist ein Beispiel, wo wir wirklich dann auch früh dran waren. Das versuchen wir natürlich zu sein. Wir planen im Bereich Strategie so immer in so 5-Jahres-Schritten und auch im Bereich Innovation, dass wir also schauen, was könnte in 4 bis 5 Jahren interessant sein. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch sicherstellen, dass wir die Innovationen dann auch schnell an den Start kriegen. Das heißt, wenn wir Produktentwicklungen haben oder auch Verbundforschungsvorhaben mit Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen, da haben wir maximal 2,5 Jahre Zeit. Also 3-jährige Forschungsprojekte sind schon schwierig. Wenn man die öffentlich beantragt, ist sozusagen von der ersten Idee über die Beantragung bis zum Start meist schon ein Jahr vergangen. Wenn das dann planmäßig 3 Jahre läuft, ist man schon 4 Jahre weiter. Das ist eher schwierig. Also 2,5 Jahre, das ist was, das kann man sich dann noch gönnen. Aber darüber hinaus sind die Zyklen einfach zu lang. Und deswegen geht das auch in unserem Innovationsmanagement Schlag auf Schlag, also von dem Aufruf, den wir dann im Unternehmen veröffentlichen, werden Ideen eingereicht. Dann gibt es auch Workshops zur weiteren Ausarbeitung der Ideen, wo dann auch wirklich 20, 25 Kolleginnen und Kollegen für 1,5 Tage sich auch, ich sag mal, einschließen, um dann an den Innovationen zu arbeiten. Denn eins ist auch sicher, das haben wir festgestellt, teils auch schmerzvoll lernen müssen. Innovation ist nichts, was ich neben dem Tagesgeschäft mache. Wenn mein Schreibtisch nach beiden Seiten überquillt, dann mache ich keine Innovation mehr. Das heißt, wir haben da Kopf wirklich dann auch Freiräume geschaffen, wo die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich aus dem Büro auch rauskommen, um sich dann in Gruppen, in Workshops dann entsprechend auch um Innovationsideen kümmern zu können.
Was ist denn so in den letzten Jahren jetzt, seit ihr das so macht, was ist so das Highlight oder was sind die Highlights an dem, was dort rausgekommen ist? Was ist praktisch dann tatsächlich jetzt am Markt sichtbar, wo du sagst, da sind wir richtig stolz drauf. Das ist so ein Baby, das wir da auf die Welt gebracht haben. Das ist genau das, wofür wir es jetzt machen.
Also das ist sicherlich aus dem zweiten Aufruf zur Innovation, wo es um Flexibilität, Nutzungsflexibilität, aber auch örtliche Flexibilität von Gebäuden und entsprechend vorgefertigten Bauweisen ging, unsere vollständig kreislauffähige Holzbetonverbunddecke. Also Holzbetonverbund machen wir seit gut 10 Jahren und ja, Christian lacht ein wenig, weil wir haben im Vorfeld schon gesagt, also vollständig kreislauffähige Holzbetonverbunddecke, das braucht noch einen griffigeren Namen. Und das nehme ich mir auf jeden Fall aus unserem Gespräch auch mal mit. Deswegen kannst du ruhig ein bisschen lauter lachen.
Da müssen wir noch ran. Jan, wir testen die Praxistauglichkeit des Begriffs, indem wir jetzt beim Podcast nebenbei alkoholische Getränke genießen und schauen mal, wie lange wir es durchhalten, den Begriff noch klar und deutlich auszusprechen. Dann.
Ja. Der ist maximal dann praxistauglich, wenn du ihn mit 3 Bier noch aussprechen kannst. Und bei vollständig kreislauffähiger Holzbetonverbunddecke wage ich da schon anzuzweifeln. Aber das ist ja nur Naming. Genau. Was steckt dahinter? Holzbetonverbunddecken, also die Kombination von Beton in der Druckzone und Holz in der Zugzone, sind wahnsinnig leistungsfähige und ressourceneffiziente statische Systeme mit großen Spannweiten. Ja. Das Problem ist ja schon, Holzbetonverbund. Ich brauche einen schubfesten Verbund, damit ich die Druckspannung im Beton und die Zugspannung im Holz habe. Und ein statisch schubfester Verbund und leichte Trennbarkeit, das schließt sich auf den ersten Blick aus, ja. Auf den zweiten aber nicht. Da war allerdings eine Menge Gehirnschmalz notwendig, dass wir jetzt also in der Lage sind, sowohl die Bauteile, also die Deckenelemente, demontieren zu können und woanders wieder einsetzen können. Und im zweiten Schritt, wenn also ein 1:1 Reuse nicht möglich ist, auch in der Lage sind, Holz und Beton wirklich sortenrein voneinander zu trennen. Und der Grundgedanke ist gekommen, tatsächlich aus dem Aufruf zur Innovation. Und ich habe mir letztens nochmal die ersten Skizzen rausgesucht, die da wirklich in dem Workshop auch an Flipcharts gemalt worden sind. Das hat schon eine ziemliche Entwicklung hingelegt. In ungefähr 1,5 Jahren haben wir dann entsprechend die ersten Reuse-Versuche gefahren und auch beim Kunden wieder eingebaut. Das heißt, wir haben Großversuche in Heiden gemacht, weil wir nicht gerne was behaupten, was nicht wirklich auch vollständig in der Praxis umsetzbar ist, und haben da 3 Deckenelemente aufgebaut und wieder demontiert. 2 davon haben wir wirklich beim Kunden eingebaut, der auch ganz begeistert war, Teil dieses Großversuchs zu sein. Und das 3. haben wir sortenrein zerlegt. Und bei der sortenreinen Zerlegung hat es eine wunderbare Kooperation mit Reißer Schraubentechnik gegeben, ohne jetzt hier in technische Details zu stark abdriften zu wollen. Aber da haben wir gemeinsam einen Verbinder zur Praxisreife geführt, der es also erlaubt, Verbundschrauben wieder aus dem Holz rauszudrehen.
Und Jan, vielleicht an dem Punkt, wir haben uns ja mit dem Thema auch gesehen neulich in Köln auf dem Bauforum Innovation der ABE, und da hattest du ja auch ein paar spannende Bilder dazu dabei, die ich jetzt noch im Kopf habe und vor Augen habe. Vielleicht können wir, wenn ihr das wollt, das eine oder andere auch hier in der Podcast-Folgenbeschreibung nochmal unterbringen, dann kann man sich das mal vorstellen, weil ich fand das wirklich spannend, das zu sehen, wie das geht, weil es ist so, du hast es eben gesagt, man kann sich das kaum vorstellen, dass das gehen kann, aber es geht.
Ja. Das ist so, es geht.
Vielleicht nochmal, du hast so einen Nebensatz jetzt erwähnt, wir haben dann gemeinsam mit dem Partner dann auch was entwickelt. Jetzt seid ihr schon relativ groß und könnt auch einiges alleine stemmen, aber ich finde, dieser kleine Hinweis sollte auch denen Mut machen, die sagen, ja, wir sind vielleicht jetzt nicht in der Lage, alleine eine Produktentwicklung komplett von A bis Z durchzuziehen. Ich weiß es aus vielen guten Beispielen im Bereich von Ingenieurbüros, die sagen, ja, wir können eigentlich nicht alles anbieten, aber wir bauen uns ein Partnernetzwerk auf oder wir bauen uns ein Netzwerk aus Unternehmen. Und dabei ist es ja oft wirklich der Gedanke, dass man sich gegenseitig die Butter vom Brot nimmt, der ist eigentlich oft sehr abwegig, weil man regional anders arbeitet, weil man vielleicht auch ein anderes Kundenportfolio hat. Und deswegen glaube ich, ist es für viele ein interessanter Gedanke, nochmal zu überlegen, mit wem kann ich mich denn zusammentun, Baubranchen intern, aber vielleicht auch über die Branche hinaus, ja, um eine Innovation zu haben. Also ich muss jetzt zum Beispiel als mittelständischer Generalunternehmer nicht das super Know-how im Bereich Elektrotechnik haben. Vielleicht gibt es ein elektrotechnisches Unternehmen, mit dem ich zusammen meine Idee umsetzen kann. Und da müssen, glaube ich, viele auch nochmal den Gedanken finden, dass die Gefahr, Wissen abzugeben, nicht so groß ist, wie kein Wissen zu bekommen, wenn man sich zusammentut. Das ist, glaube ich, auch nochmal, hat man jetzt in dem Beispiel so nebenbei erwähnt, eine wichtige Sache im Bereich Innovation. Man muss nicht alles alleine machen.
Das Beispiel hier von Jan zeigt ja auch nochmal, ich meine, das sind dann Experten, die solche Verbinder herstellen. Ihr stellt was anderes, es ist ja ein Win-Win für beide Seiten. Ja? Ihr kriegt euer Problem im Produkt gelöst und das andere Unternehmen kriegt praktisch auch nochmal eine Anregung für eine Innovation, entwickelt die und hat da auch natürlich einen neuen Markt, den es erschließt. So, also ich glaube, genau richtig, Martin, sehe ich auch so. Also wir appellieren ja auch hier im Podcast immer mal wieder daran, die Branche wird in den ganzen Themen nur vorankommen, wenn sie das Wissen, das da ist, besser miteinander verbindet. Da sind wir auch wieder in dem Thema Verbindung, ist wichtig. Und da ist mit Sicherheit der Mehrwert deutlich höher als das Risiko, das oftmals gesehen wird. Die Branche ist es einfach vielfach nicht gewohnt, so zusammenzuarbeiten.
Das ist so. Und das alte Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten, greift da aber auch. Worin sind wir gut? Wir haben eine eigene Metallverarbeitung, klar. Wir machen schweren Stahlbau. Das heißt, wir können euch wirklich aus wirklich massiven Profilen, Sonderkonstruktionen bis hin zu irgendwelchen Freizeitparkskulpturen zusammenbauen. Aber dieser Verbinder, der da entwickelt worden ist, der ist vierteilig. Der besteht aus einer Schraube, einer Hülse, einer Unterlegscheibe und einer Abdeckkappe. Da braucht man irre viele davon. Das sind also wirklich Zehntausende und Hunderttausende Produktionszahlen, wenn man jetzt mal so auch nicht nur bei Brüninghoff guckt, sondern was so der potenzielle Markt auch global betrachtet für HBV-Verbinder ist. Wir können schwere, einzigartige Konstruktionen herstellen, aber wir können nicht gut Kleinteile in großen Stückzahlen herstellen. Da sind wir einfach nicht drauf ausgelegt. So. Bei anderen ist es genau andersrum. Ein Schraubenhersteller, das ist Tagesgeschäft, Hunderttausende von den gleichen Teilen zu produzieren. Und so ist eine Win-Win-Situation entstanden, wie du schon sagtest, Christian. Wichtig ist einfach, dass man vorher offen spricht, unter welchen Rahmenbedingungen sowas stattfindet. Wer macht was? Wem gehört am Ende was? Was teilt man sich? Und wie sind hinterher, wenn es wirklich gut klappt, dann auch die Bedingungen zur Nutzung des Ergebnisses. Wenn was in die Hose geht, dann fragt keiner danach. Aber wenn was gut klappt, im Sinne von, da kann man auch Geld mit verdienen und man hat vorher nicht drüber gesprochen, dann fängt im Prinzip das Ungemütliche an. So, aber dann gibt es ja Möglichkeiten, auch entsprechend über Kooperationsverträge, auch frühzeitig schon über Schutzrechte nachzudenken. Wer kann hinterher was also entsprechend schützen? Was macht man gemeinsam? Nur weil vielleicht ein anderer Partner ein Schutzrecht hat, heißt es ja nicht, dass man leer ausgeht. Da kann man Vereinbarungen über zeitlich beschränkte exklusive Nutzung treffen oder über unentgeltliche Lizenzen und Ähnliches. Also das kann man besprechen und sprechenden Menschen kann da geholfen werden. Das sollte man auch frühzeitig tun.
Es zeigt ja auch nochmal, Jan, dass du, was du hier sagst, also auch dieses Know-how, wie mache ich sowas? Auch das ist in der Branche vorhanden. Ja, also einfach mal jemandem eine Mail schreiben oder mal anrufen und sagen, wir haben da ein ähnliches Problem. Wie seid ihr denn da rangegangen? Was sind denn die ersten drei Schritte und was darf nicht passieren? Ja, also das ist ja auch schon mal ein Punkt. Wie komme ich weg vom Startblock und fange mal an? Auch da, glaube ich, diese Offenheit ist wichtig und notwendig. Und einen Aspekt wollte ich auch noch mal hervorheben. Du hast es eben so schön dargestellt, der Schraubenhersteller, der kann eben gut schrauben. Der kann Schrauben nicht nur technisch, der kann die auch wirtschaftlich. Also ich bin mir sicher, ihr würdet wahrscheinlich mit dem Know-how auch so einen Teil herstellen können irgendwann mit viel Aufwand. Die Frage ist aber, ob man das jetzt nicht nur technisch kann, sondern auch betriebswirtschaftlich so machen kann, dass es gut ist. Und da könnt ihr was, was die nicht können, und die können was, was ihr nicht könnt. Und da sollte dann jeder tatsächlich auch in seinem Kompetenzfeld bleiben, weil er es nicht nur technisch, sondern in der Regel ja auch wirtschaftlich kann. Und dann ist es im Gesamtprodukt natürlich für den Kunden, für den Dritten auch wieder wirtschaftlicher. Also auch dieser manchmal ausgeprägte Ehrgeiz, wir können das alles, wir haben das Know-how im Haus und dann machen wir das auch alles, der hält oft zeitlich auf und der ist in der Regel wirtschaftlich auch nicht der optimale Weg.
Also der hält zeitlich auf und zweigt natürlich auch Ressourcen ab, die man ja eigentlich für das nutzen könnte, was man schon gut kann.
Genau. Also man verwässert da eigentlich den Fokus und kommt dann eigentlich mit der Durchschlagskraft da, wo man vorankommen müsste, nicht mehr so richtig voran. Also finde ich ein wichtiger Nebenaspekt, kann man gar nicht sagen, ist schon ein Hauptaspekt, weil es die Frage beantwortet, wie gehe ich an so ein Thema mit Innovationen ran, wenn ich in Gebiete vorstoße, die über mein eigenes Profil hinausgehen oder Kompetenzprofil hinausgehen. Wie löse ich das? Ja, die Antwort kann nicht sein, dann mache ich es halt nicht, sondern oder dann mache ich alles selber, sondern die Antwort muss sein, dann suche ich eine intelligente Partnerschaft und suche mir vielleicht auch Hilfe bei Leuten, die sowas schon mal erfolgreich hinbekommen haben.
Jetzt sind wir schon,
Martin, jetzt sind wir schon gedanklich, sorry, im Thema Zukunft ein bisschen drin, ne?
Was? Genau. Ich würde jetzt gerne mal von der Diskussion, die wir bis jetzt geführt haben, so ein bisschen wegkommen zu einer kleinen Schnellantworterunde. Und zwar als Group Leader Sustainability und Innovation beschäftigst du dich wahrscheinlich tagtäglich mit der Frage, welche Themen sind aktuell und in Zukunft wichtig. Und da würde ich einfach mal den Versuch starten zu sagen, wir nennen das Thema und du aus der Hüfte geschossen bewertest das Thema hinsichtlich der Wichtigkeit auf einer Skala von 0 unwichtig zu 10 unfassbar wichtig. Ich hoffe, das ist okay, wenn du dich drauf einlässt, dann würden wir das einfach mal versuchen an der Stelle.
Das kriegen wir hin, wenn kleiner 2 Sekunden Bedenkzeit noch als aus der Hüfte geschossen gilt.
Die schieben wir dann aufs deutsche Internet.
Sehr schön, dann.
Ja, fangen wir mal mit dem Thema an, das kommen muss. Thema BIM, Building Information Modeling.
8.
Zirkuläre Industrie.
10.
CO2 Reporting.
8.
Innovationsmanagement.
9.
Digitalisierung.
9.
Lean Management.
8.
Personalentwicklung.
10.
Christian, hast du noch einen Begriff?
Ja, ich habe einen Begriff und zwar, ich habe eine Frage. Welchen Begriff hättest du denn noch, Jan, auf der 10?
Zukunftsfähigkeit.
Sehr gut.
Magst ist du eine das? Hohe Flughöhe, ich gebe es zu. Ja. Subsumiert auch einiges darunter, was eben von Martin genannt worden ist. Aber Zukunftsfähigkeit sichert natürlich unsere Existenz, sowohl im privaten wie auch im unternehmerischen Kontext.
Dann würde ich noch einmal versuchen nachzudrehen.
Aber Martin, ich muss noch mal fragen, was wie beschreiben wir Zukunftsfähigkeit? Ganz kompakt. Also ich bin jetzt dein Chef, also nicht dein wirklicher Chef, sondern ich sage immer, ich bin dein kritischer Chef. Ne? Ich bin dein kritischer Chef und sag, was soll der Quatsch, wofür brauchen wir das? Ich bin schon immer zukunftsfähig gewesen.
Ja, das ist genau so eine Aussage wie, wir sind ja schon immer innovativ gewesen, weil wir sind ja immer schon jedes Jahr auf die Messe gefahren und haben uns die neuesten Trends angeguckt.
Genau.
Ich bin ja schon immer gewesen, ist ganz, ganz schwierig, weil das eigentlich auch impliziert, dass man überhaupt keine Lust hat, sich zu bewegen oder zu entwickeln.
Ganz genau, ganz genau. Also was verstehen wir dann, wie erklärst du mir dann, was Zukunftsfähigkeit eigentlich wirklich bedeutet? Und warum ich gar nicht zukunftsfähig bin an der Stelle mit meiner Haltung.
Wir wissen es ja eigentlich schon seit der Definition von Nachhaltigkeit von Brundtland aus den 70ern. So zu handeln, dass man seine Bedürfnisse befriedigt, ohne künftige Generationen darin einzuschränken, ebenfalls die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wir müssen heute so handeln und wirtschaften, dass wir einerseits Geld verdienen, denn wir sind in der Marktwirtschaft bei aller Romantik. Man kann mal hier und da aus intrinsischer Motivation einen Euro mehr ausgeben oder vielleicht auch mal ein bisschen Rendite fahren lassen. Aber am Ende des Tages, gerade im inhabergeführten Mittelstand, ist natürlich unser geschäftsführender Gesellschafter auch für 700 Familien und Kolleginnen und Kollegen verantwortlich. Das heißt, dass wir also bei wirtschaftlichem Erfolg gleichzeitig entsprechend sicherstellen, dass wir CO2-Belastung minimieren, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, Kreislauffähigkeit sicherstellen, Biodiversität ermöglichen. Das ist nämlich aus meiner Sicht das nächste große Thema, nachdem in der Baubranche erst die Nachhaltigkeit, dann das CO2, dann das Kreislauffähigkeitsthema durchs Dorf getrieben worden ist, um dann dadurch entsprechend, einerseits noch in den Spiegel gucken zu können und andererseits wirklich sicherzustellen, dass Enkel und Urenkel wirklich noch eine lebenswerte Zukunft hier haben.
Ich würde gerne zu diesem Bewertung der Themen noch mal kurz. Gibt es denn ein Thema, wo du sagst, das ist in den letzten Jahren so als Sau durchs Dorf getrieben worden, aber so wichtig war es dann doch nicht, wie es genannt wurde? Oder sagst du, nee, das war eigentlich alles wichtig?
Also ich glaube, dass viele Themen tatsächlich erst wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden sind, ohne sie inhaltlich überhaupt ernsthaft umzusetzen. Das trifft auf Nachhaltigkeit eigentlich genauso wie auf Digitalisierung und BIM zu. Mhm. Da wurde jahrelang davon gesprochen, ohne dass irgendeiner eine großartige Ahnung hatte, was es überhaupt bedeutet in der Operationalisierung, geschweige denn, wie ich es überhaupt operationalisieren kann. Also ich glaube, dass viele Themen immer sehr, sehr lange in aller Munde sind, bevor überhaupt Lösungen präsentiert werden. Und diese Trägheit zwischen wir reden drüber und wir machen, sollten wir vielleicht ein bisschen versuchen aufzulösen.
Den Punkt will ich direkt aufnehmen.
Nee, Christian, Martin, vielleicht. Ich würde noch ein Wort reinwerfen, das muss hier noch rein. Das Thema KI haben wir jetzt ja da gar nicht drin gehabt. Vielleicht ist das auch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, oder steckt da schon mehr dahinter? Wie weit seid ihr da? Oder
ist ein heißer Kandidat für genau diesen Fall. Ne? Man redet drüber und man macht nichts. Wir sind da auf der, ich sag mal, Ebene KI erleichtert Arbeitsabläufe in Standards, sind wir sehr weit. Also setzen verschiedene KI-Tools in, sagen wir, Büroalltag ein, haben auch eine KI-Richtlinie schon sehr früh verabschiedet, schon letztes Jahr, also 2024, unter welchen Maßgaben auch KI genutzt werden darf. Denn KI braucht immer Daten und in der Regel auch sensible Daten, weil ich möchte ja von der KI nicht wissen, was ich zum Mittagessen in der Kantine essen soll, dass sie mir da eine Entscheidung abnimmt, sondern da geht es in der Regel um Kundendaten, da geht es um finanzielle Daten, da geht es um technisches Know-how und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben definiert, welche KI-Tools zur Nutzung freigegeben sind. Also man kann jetzt nicht irgendwie sich aus dem Netz suchen, ist kostenlos, mache ich. Man kann Vorschläge machen, warum man glaubt, dass genau dieses Tool sinnvoll ist und in diese Liste aufgenommen werden sollte. Dann wird es entsprechend durch unsere IT-Abteilung und Datenschutzabteilung geprüft, sodass wir da also schon sehr gut sind. Und aktuell sind wir dann im Scouting auch unterwegs, wo wir zum Beispiel im Bereich Prozesse und auch Architektur, Entwürfe KI einsetzen können. Da haben wir aber festgestellt, dass so diese, ich sag mal, schön KI-generierten Architekturbildchen sicherlich was fürs Auge sind. Man kriegt auch viele Bildchen in sehr kurzer Zeit. Die haben fast alle eins gemeinsam. Gerade Linien sind da irgendwie gefühlt nicht so en vogue. Das sind alles immer sehr stark geschwungene Konstruktionen. Und ich zitiere da mal unseren Abteilungsleiter Tragwerksplanung. Wir saßen tatsächlich zusammen in einem Vortrag über KI in der Architektur mit eben vielen geschwungenen Bildchen und schräg und auf den Kopf gedrehte Pyramide und was wir da alles gesehen haben. Und er raunte mir dann nur so zu, naja, die werden schon ziemlich schnell drauf kommen, dass es sinnvoll ist, Stützen übereinander zu stellen, wenn da mal irgendjemand einen Preis dran schreibt. Also es muss technisch machbar sein. Und hier gibt eigentlich keinen Sinn, in einer Flut unterzugehen von wahnsinnig schönen Bildchen, die dann auch wieder irgendjemand bewerten muss. Klar kann ich die von der KI vorsortieren lassen, aber am Ende des Tages wird auch ein Kundin und ein Kunde vielleicht nicht mehr zwischen 3 Entwürfen entscheiden müssen, sondern zwischen 50. Und da ist die Frage, ob das zielführend ist. Also KI ist ein Thema, wo man sich intensiv damit beschäftigen muss. Das kann man weder innerhalb von einem Tag implementieren, noch innerhalb von einer Minute verteufeln. Also das braucht auch wirklich eine intensive Auseinandersetzung, die natürlich auch Ressourcen braucht.
Ich würde, du hast eben gesagt, diese Zeit zwischen Umsetzung, also zwischen Wunsch und Umsetzung ist teilweise zu lange. Das führt mich zu einer meiner, sag ich mal, letzten Fragen hier in unserem Gespräch auf der Zielgeraden. Du bist ab morgen Bundesbauminister. Was wären die ersten Dinge, die du anpackst?
Ich würde die Komplexität reduzieren wollen. Da wird auch mal viel davon gesprochen, aber wir haben uns eine Situation geschaffen, in der wir uns teils gegenseitig behindern, sich teils auch Vorschriften inhaltlich widersprechen. Die Anzahl an Vorschriften ist für ein einzelnes menschliches Gehirn kaum mehr handelbar. Das ist einfach wahnsinnig viel, was da zu beachten ist. Und wir haben tatsächlich uns ein Stück weit festgefahren, auch was Zeit und Kosten anbelangt. Wenn man jetzt mal über, ich sag mal, Zulassungen für Materialien und Bauweisen auf der einen Seite spricht, andererseits Genehmigungen auf Gebäudeebene, das sind zwar völlig verschiedene Paar Schuhe, aber wir haben in beiden Themengebieten unglaublich hohe Komplexität, unglaublich lange Abstimmungsprozesse, viel Zeit und damit auch Geld kosten, was sich zum Beispiel ein Startup kaum mehr leisten kann. In Zulassungsprozessen für neue Produkte Jahre zu verbringen, die man irgendwie auch vorfinanzieren muss, das wäre was, was ich als Bundesbauminister definitiv ganz oben auf die Agenda setzen würde.
Ich befürchte, das würde deinen Tag ziemlich ausfüllen, stundenlang.
Amt. Ja, ich glaube, danach braucht noch nichts mehr kommen. Der ist dann wahrscheinlich auch auf Jahre damit ausgefüllt, weil das wahrscheinlich auch nicht innerhalb von einem Monat erledigt ist.
Es sei denn, wir nutzen dann die KI doch für dieses Thema und bekommen Hilfe dadurch.
Bei all diesen Themen, Christian sprach auch gerade nochmal KI an, jetzt mal losgelöst von der Entwicklung der Baubranche an sich, aber vielleicht auch mit Blick auf die Baubranche, wenn du jetzt Kindern raten müsstest, soll ich für eine Ausbildung machen, was soll ich für ein Studium anfangen? Bei all dem, was du so im Blick hast an Entwicklungen, die so passieren, was würdest du raten?
Was muss man können, ne? Also, das sind so die Skills, die man braucht.
Also, was man können sollte, das kann man aber auch lernen, Begeisterung zu entwickeln. Wenn man sich 8 Stunden am Tag mit was beschäftigen soll, muss, darf, was einem keinen Spaß macht, dann wird der Tag sehr lang. Andersrum, wenn man sich für was begeistert, dann merkt man auch gar nicht, wenn Stunde 8 geschlagen hat und es irgendwie in die 9. Stunde reingeht. Begeisterung ist ganz, ganz wichtig. Dann fällt es einem auch leichter, Motivation und Ehrgeiz zu entwickeln. Gleichzeitig braucht es aber eine gewisse Fokussierung auf Ziele, vielleicht auch auf persönliche Ziele. Wenn man nicht weiß, wo man hin möchte, dann ist es auch schwierig, einen Weg zu finden. Wege müssen nicht immer geradlinig sein. Ja. Als Holzwirt kann man auch im Bauunternehmen arbeiten. Mittlerweile arbeiten sogar Biologinnen und Biologen in Bauunternehmen. Wenn man über das Thema Biodiversität nachdenkt, hätte vor 10 Jahren wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass eine Biologin in einem Bauunternehmen einen Job findet. Was ganz wichtig ist, ist Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch so ein Thema, das wird immer gerne hin und her geschoben. Wenn man nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dann kommt man auch nicht weiter. Weil ohne Entscheidungen bedeuten Verantwortung, ist Stillstand. Und dann geht es weder persönlich noch beruflich weiter.
Interessant ist, dass du jetzt eher persönliche Kompetenzen hier benennst und gar nicht so sehr eine spezifische fachliche Richtung herausgreifst. Ich finde das sehr beruhigend und gut, weil das sind ja die Dinge, die uns dann in die Lage versetzen, uns eben auch, und das ist ja auch, zieht sich auch durch unser Gespräch hindurch, sich dann vielleicht wieder flexibel, schnell auch auf neue Themen einstellen zu können. Und das wird wahrscheinlich etwas sein, was wir alle können müssen, dauerhaft und sehr schnell mit neuen Themen auseinandersetzen, denn die Taktung und die Zahl der Themen, die wird wahrscheinlich immer höher werden und nicht geringer werden in den nächsten Jahren. Das müssen die jungen Leute dann auch können, wenn sie in den Beruf gehen am Ende.
Ja, das wird definitiv schnelllebiger sein. Das sehen wir jetzt am Thema Digitalisierung und auch KI hatten wir eben angesprochen. Wenn ich mit einer neuen Entwicklung oder einem Umstand konfrontiert werde, dann habe ich nicht mehr 2-3 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also die Taktung hat sich einfach erhöht. Ja. Und da ist auch tatsächlich dann wirklich persönliche Skills wichtig, auch Dinge mit einer gewissen Distanz betrachten zu können. Denn in einer schnellen Taktung muss ich natürlich auch loslassen können. Eine getroffene Entscheidung ist eine getroffene Entscheidung und dann geht das auch weiter. Sonst wird es schwierig, auch in der Taktung klarzukommen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das fällt mir auch nicht immer ganz leicht. Aber Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, das ist definitiv wichtig. Fachliche Skills kann man lernen. Ein Tragwerksplaner muss eine Statik rechnen können, keine Frage. Ich kann das nicht, ich bin kein Tragwerksplaner. Von dem her sind fachliche Kompetenzen sicherlich sehr, sehr wichtig, auch tiefgreifende fachliche Kompetenzen, aber das kann man lernen, wenn man sich dafür begeistert.
Zum Abschluss vielleicht die Frage, wir sind eigentlich schon auf der Zielgeraden. Lass uns mal bei den jungen Leuten bleiben. In welche Welt, in welche Bauwelt gehen die hinein, wenn die in 5 oder 10 Jahren zur Brüninghoff Group oder zu einem anderen mittelständischen Bauunternehmen gehen? Wie sieht die Bauwelt dann aus? Was ist da deine Vorstellung, Vision? Vielleicht kann man das mal skizzieren, ohne dass wir jetzt die Glaskugel anlegen müssen. Aber du hast ja auch gesagt, bei der Strategie schauen wir auch so 5 Jahre voraus. Also was siehst du am Horizont?
Also die Bauwelt, die wir in einigen Jahren vorfinden werden, die wird deutlich stärker industrialisiert sein und digitalisiert sein, weil tatsächlich das Bauen, wie wir es heute noch vielfach betreiben, sehr baustellenlastig mit einem geringen Vorfertigungsgrad, das werden wir aufgrund von personellen Engpässen einfach nicht mehr so weiter durchziehen können. Wir haben das relativ gut geschafft, das vielleicht auch zu kompensieren mit Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen. Aber auch das ist irgendwie endlich. Das Thema Baustelle, bei Wind und Wetter da draußen zu arbeiten, das wird immer schwieriger mit Personal zu besetzen sein. Das merken wir ja auch. Wir haben gut 120 Kollegen auf der Baustelle. Das ist ein sehr, sehr knappes Gut. Das heißt, wir werden stärker in Industrialisierung, damit einhergehend Digitalisierung uns befinden in einigen Jahren. Und Digitalisierung und Industrialisierung sind dann auch Enabler für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Denn wenn ich nicht weiß, was für ein Material ich wo in welcher Qualität verbaut habe, dann brauche ich über Kreislaufwirtschaft auch eigentlich nicht wirklich nachdenken.
Jan, ich würde von meiner Seite aus sagen, wir könnten, glaube ich, jedes dieser einzelnen Themen noch vertiefen und, glaube ich, über jedes noch mindestens eine Stunde sprechen. Ich finde es aber zum einen inhaltlich sehr, sehr spannend, über was wir haben sprechen können. Und ich glaube, es sind auch viele Anknüpfungspunkte, wo man sich als Hörerinnen und Hörer, glaube ich, angepikst fühlen darf, da tiefer reinzugehen. Was mich aber besonders gefreut hat an dem Gespräch ist, du hast eben gesagt, ein Skill, was du glaubst, was man braucht, ist Begeisterungsfähigkeit. Und das für mich authentisch, weil die lebst du, glaube ich, was das Thema angeht, vor, dass du hier nicht nur von einem Thema sprichst, wo du jetzt geschickt wurdest, jetzt verkauf mal das Thema Nachhaltigkeit im Podcast Zukunft bauen von der Brüninghoff Group, sondern merkt wirklich, du lebst das und das, finde ich, macht die inhaltliche Tiefe auch nochmal zusätzlich spannend. Und für mich kann ich nur sagen, sehr, sehr vielen Dank für das gute Gespräch. Und Christian, ich glaube, da ist viel Potenzial, auch weiter dran zu arbeiten.
Ich würde mich dem Dank jetzt auch mal anschließen und würde sagen, vielleicht auch als Appell an alle die Arbeitgeber da draußen und Chefs, suchen Sie sich jemanden wie den Herrn Dr. Wenker, der mit Begeisterung für so ein Thema steht und da brennt und, wir haben es schon gehört, vielleicht nach Stunde 8 auch noch Lust auf die Stunde 9 hat, weil es Spaß macht und ja, der so ein Thema so angeht, dass es, glaube ich, dann im Unternehmen auch gelebt wird und man Verbindungen dort auch finde zu dem Thema, das ist auch ganz wichtig. Also dieses Menschen begeistern für ein Thema, Menschen begeistern für auch diese anstrengende, dauerhafte Veränderung. Also man ist ja auch, wenn man für das Thema Nachhaltigkeit, Innovation zuständig ist, so ein Dauerunbequemer im Unternehmen, weil man im Grunde bei allem sagt, wir müssen das jetzt doch ein bisschen anders machen als vorher oder wir wollen das auch sogar anders machen. Da ist ja nicht jeder begeistert zu. Das ist, als wenn einen jemand jeden Tag ins Fitnessstudio schleift und man vielleicht gar nicht so der Sportbegeisterte ist. Also dieser Dauermuskelkater, den muss man im Unternehmen dann eben auch positiv besetzen. Das ist aber wichtig, so ein Gummiband in die Zukunft zu haben, das einen immer zieht in eine gewisse Richtung und das braucht Köpfe. Also Jan, vielen Dank für diese Begeisterung, für die Themen, die du mit der Begeisterung verbunden hast und für diesen Geist, den du hier versprüht hast, den Weg mitzugehen.
Ganz herzlichen Dank, Martin. Deine Abschlussworte nehme ich mal auch als persönliches Kompliment. Danke, Christian, für das sehr spannende und aufschlussreiche und auch angenehme Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Uns auch. Gerne wieder. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch auf irgendeiner Veranstaltung wiedersehen, Jan, und uns da weiter austauschen und mit Sicherheit auch mal mit neuen Themen hier im Podcast bist du jederzeit willkommen.
Dankeschön. Danke. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Wir sehen uns bestimmt demnächst wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.